Lasst uns aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Wir fahren dort weiter in Matthäus 8, wo wir zuletzt aufgehört haben. Das ist Kapitel 8. Wir kommen jetzt zu den Versen 5 bis 13. Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Und das ist das Wort Gottes. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Und zu jenem: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Königreich der Himmel. Aber die Söhne des Königreichs werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund zu jener Stunde. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Bericht aus deinem Wort. Wir danken dir für dein wunderbares Wort und bitten dich, dass du es in uns wirken lässt, Herr. Mache du uns aufmerksam, hilf uns zu hören mit Ohren des Glaubens, hilf uns zu verstehen, was du uns hier zu sagen hast. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen wunderbaren Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Als Jesus von der Krankheit seines Freundes Lazarus erfahren hatte, da erinnert ihr euch vielleicht daran, da sagt er zu seinen Jüngern: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Hast du schon einmal in dieser Weise über deine Krankheit nachgedacht oder über deine Schwachheit nachgedacht? Die meisten von uns haben wohl eines oder mehrere körperliche Gebrechen oder Schwachheiten, die zumindest zeitweise ziemlich schwer auch zu tragen sind. Wenn ich dich nun fragen würde, ich habe mindestens jemanden unter euch schon einmal diese Frage gestellt. Wenn ich dich fragen würde, was möchtest du lieber? Dass du sofort geheilt wirst oder dass durch deine Krankheit Christus verherrlicht wird? Wie würdest du antworten? Natürlich wissen wir theoretisch, wie wir antworten sollten. Ja, wir sollten sagen, das Zweite, das wissen wir, theoretisch. Aber wie schwer es ist, diese Antwort zu geben, wissen wir erst, wenn wir tatsächlich ernsthaft und vielleicht auch unheilbar erkrankt sind. Die Schlauen unter uns könnten vielleicht auf die Idee kommen, zu antworten: Ja, ich möchte beides. der Fünfer Unzweckli. Ich möchte sofort geheilt werden und dass dadurch Christus verherrlicht wird. In den 80er Jahren, da gab es einen Mann, der heißt John Wimber, der ist unterdessen gestorben. John Wimber hat ein Buch geschrieben, das heißt im originalen Titel, ich weiß den deutschen Titel nicht mehr, Power Evangelism, also kraftvolle Evangelisation. Und er und mit ihm viele Vertreter der Pfingst- und charismatischen Bewegung, die sagten, sagen sie oft heute noch, wir müssen heute wieder wie Jesus und die Apostel Wunderheilungen ausüben, damit die Menschen an Jesus glauben. Und sie deuten gewöhnlich die Wunder Jesu, die er getan hat, in dieser Weise. Sie sagen, er habe sie getan, damit die Menschen an ihn glauben. Sagt nicht der Apostel Johannes in seinem Evangelium am Ende, dass er von den Taten Jesu berichtet, damit die Menschen an Jesus glauben. Das wäre jetzt etwas zu oberflächlich gedacht, wenn wir das einfach so sagen. Wenn wir diese Aussage als Begründung dafür nehmen, dass Jesus heilte, um dadurch die Menschen zum Glauben zu führen. Wenn wir all die Berichte der Heilungen im Neuen Testament genauer ansehen, dann müssen wir bald erkennen, dass der Glaube der beteiligten Menschen da nicht aufgrund der Heilungen kam. Die Gegner Jesu, sie wandten sich ihm niemals zu, weil er jemanden geheilt hatte. Das ist nicht geschehen. Und diejenigen, die glaubten schon vorher an Jesus. Und ihr Glaube war nicht, auch nicht primär auf die Wiederherstellung ihrer Gesundheit gerichtet. Das können wir erkennen, wenn wir diese Berichte genau ansehen. Und der Bericht von der Heilung dieses Knechts, von diesem Hauptmann, ist ein gutes Beispiel dafür. Die lebensbedrohliche Krankheit dieses Knechts, es heißt im Bericht, den Lukas gibt über dieselbe Sache, heißt es, er liegt im Sterben. Es ist also eine lebensbedrohliche Krankheit. Und diese Krankheit des Knechts führte dazu, dass Jesus als der Christus, als der Sohn Gottes, sich und sein Evangelium offenbaren konnte. Dafür war diese Krankheit da. Nicht vor allem durch die Heilung des Knechts, sondern dadurch, wie Jesus mit dem Hauptmann handelte und dadurch, was er und auch was der Hauptmann sagten, wurde Jesus und sein Evangelium offenbar. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass der Knecht hier, der Knecht dieses Hauptmanns, der kommt überhaupt nicht zu Wort. Er wird einfach mal erwähnt. Er ist nicht die Hauptperson in diesem Bericht. Nur ein kleiner Teil handelt von ihm. Er leidet schwer und Jesus macht ihn schließlich vollkommen gesund. Aber auch seine Heilung ist nicht das Hauptthema hier. Seine Heilung ist der Anlass, den Jesus gebraucht, um sein Thema zur Sprache zu bringen. Das Thema, was ist das Thema hier? Das Thema ist das Königreich der Himmel. Und die Frage, wer darf daran teilhaben? Wer kommt da hinein? Diese Frage steht im Zentrum dieses Berichts. Und dieser Bericht hier, der steht zwar inmitten einer Reihe von Heilungen, das ist wahr. Beim letzten Mal lasen wir von dem Aussätzigen, der geheilt wurde. Jetzt hier ist es der Knecht eines Hauptmanns. Danach ist es dann die Schwiegermutter von Petrus. Und dann werden noch viele andere erwähnt. Aber wir haben schon letztes Mal festgehalten, dass Matthäus in seinem Buch eine besondere Anordnung, eine besondere Reihenfolge der Berichte pflegt. Und er verfolgt damit eine Absicht. Anhand des Aussätzigen, über den er direkt nach der Bergpredigt berichtet, anhand dieses Aussätzigen und seiner Reinigung, da zeigt er, dass der Mann nicht nur seine Gesundheit wiedererhalten hat, sondern dass er erfahren hat, dass Jesus ihn von der kultischen Unreinheit gereinigt hat, die es verhinderte, dass er überhaupt an der Gemeinschaft der Heiligen teilnehmen konnte und am Gottesdienst teilnehmen konnte. Das konnte er nicht, weil er war unrein. Und Jesus hat geholfen, hat gemacht, dass er kultisch rein war, dass er an der Gemeinschaft der Heiligen und am Gottesdienst teilnehmen konnte. Und damit macht Jesus deutlich, dass er gekommen ist, um unreine Sünder von ihrem Aussatz der Sünde zu reinigen, sodass sie überhaupt in Gottes Gegenwart kommen können. Und dass Matthäus nun als nächstes von der Begegnung des heidnischen Hauptmannes mit Jesus berichtet, das passt sehr gut damit zusammen. Er berichtet von noch einem Unreinen hier. Es ist noch ein Unreiner, nicht ein Aussätziger, aber auch ein Unreiner. Ein Unreiner, der in die Gemeinschaft der Heiligen aufgenommen wird. Und er erklärt, warum und wie das geschehen muss. Wie der Aussätzige gilt auch der heidnische Hauptmann als kultisch unrein. Als Nichtjude konnte er nicht Mitglied der Gemeinde Gottes sein. Zumindest nicht vollgültiges Mitglied der Gemeinde Gottes. Und er durfte im Tempel höchstens in den Vorhof der Heiden kommen. Nur im äußeren Bereich konnte er hineinkommen. Das war im Gesetz Gottes für den alten Bund so festgelegt. Ein Nichtjude konnte nicht zu dem Gottesdienst des Volkes Gottes kommen. Das war aber nur eine vorläufige Ordnung, die, einfach um es zusammengefasst zu sagen, die offenbaren sollte, dass alle Menschen von Natur Sünder sind und nicht in die Nähe Gottes kommen können. Es gab so viele Gesetze, Reinheitsgesetze, die eigentlich zeigten, alle sind unrein von Natur. Aber Gott hat schon vor Grundlegung der Welt den neuen Bund bereit gemacht, geplant und dann auch durchgeführt. Und er ist jetzt dabei, seinen Sohn Jesus, das Haupt des neuen Bundes, zu offenbaren. Und in diesem Fall hier sendet er eine Krankheit, um einen Unreinen mit seinem Retter zusammenzuführen. Der Hauptmann dient uns als Veranschaulichung dessen, was Gott durch das Evangelium von Jesus Christus bringt. Schauen wir uns diesen Hauptmann etwas näher an. Wir können bei ihm zwei Seiten unterscheiden. Zwei Stellungen, könnten wir auch sagen. Und diese können wir dann auch auf uns anwenden, natürlich. Jeder von uns hat auch diese zwei Seiten, wie sie der Hauptmann hatte. Schauen wir zuerst auf seine Stellung in der Welt. Der Mann war ein mächtiger Mann. Er war ein Zenturion in der römischen Armee, der Anführer einer Hundertschaft, heißt es im originalen Text. Das war ein Zenturion. Die Römer hielten ja Israel besetzt in dieser Zeit. Und sie hatten die Macht über das ganze Landgebiet. Und die Juden hatten gewisse Freiheiten. Sie durften ihre Religion ausüben. Aber die letzte Kompetenz der Regierung behielten die Römer sich selbst vor. Sie hatten die Macht im Land. Und sie setzten jüdische Statthalter ein. Herodes Antipas war einer von ihnen. Und die römischen Soldaten, wie dieser Hauptmann, Centurion, sie bildeten unter anderem die Polizei im Land. Und dieser Centurion, ein Centurion, hatte 100 Soldaten unter seinem Befehl. Also er hatte wirklich große Macht. Und er hätte theoretisch hätte er ja auch einige Soldaten senden können und Jesus einfach herholen können. Komm, du musst etwas für mich tun. Er hätte die Macht dazu gehabt, aber das tat er nicht. Denn er war nicht nur ein mächtiger Mann, er war auch ein guter Mann. Er war wirklich ein guter Mann. Er hatte großen Respekt vor der Religion der Juden. Wahrscheinlich teilte er ihren Glauben in einem gewissen Maß. Vielleicht war er ein sogenannter Gottesfürchtiger, also ein Proselyt, die sich den Juden angeschlossen hatten, soweit es ihnen möglich war, als Heiden der jüdischen Religion angeschlossen war. Offenbar war dieser Zenturion bei den Juden sehr angesehen. Das erkennen wir aus dem Bericht, den der Evangelist Lukas über dieses selbe Ereignis schrieb. Lukas schrieb etwas mehr. Die Berichte, die widersprechen sich nicht, auch wenn sie andere Dinge berichten, sie ergänzen sich. Und Lukas berichtet nun, auf welche Weise der Zenturion an Jesus herantrat. Er kam nämlich nicht selbst, sondern durch Gesandte. Es war ihm möglich, weil er so ein gutes Verhältnis hatte zur jüdischen Führung, dass er Älteste der Juden bitten konnte, mit Jesus zu sprechen. Für ihn zu bitten, dass Jesus seinen Knecht heilte. Das tat er über diese jüdischen Ältesten. Dieses gute Verhältnis hatte er zu den Juden, weil er für die Juden ein Wohltäter war. Er hat unter anderem ihre Synagoge gebaut. Ein großes, gutes Werk für die Juden. Und damit hat er wahrscheinlich das für Gott tun wollen, dass er den Juden, Gottes Volk, eine Synagoge baute. Und diese jüdischen Ältesten, die kamen nun als Fürsprecher des Zenturions zu Jesus, dem jüdischen Rabbi, und gaben dem Zenturion ein hervorragendes Zeugnis. Er ist ein guter Mann, er ist ein Wohltäter. Und sie sagen, dieses Wort ist jetzt wichtig in diesem Abschnitt, sie sagen, er ist würdig. Er ist würdig, dass du ihm hilfst. Ein guter, frommer Mann, er liebt uns Juden und hat sogar unsere Synagoge gebaut. Er ist ein guter Mensch, er ist religiös. Er ist ein Wohltäter. Und das ist für die jüdischen Führer die Grundlage anzunehmen, dass er würdig ist, Gottes Wohlwollen zu erlangen und Gottes Hilfe zu bekommen. Er ist würdig, sagen sie. Und das ist die Stellung des Zenturion in der Welt. Auch in der religiösen Welt. Aber schauen wir auf seine Stellung vor Gott. Da sieht es anders aus, nicht wahr? Der Zenturion selbst sagt etwas anderes über seine Würdigkeit als seine frommen Freunde. Ich bin nicht würdig, sagt er. Ich bin nicht würdig. Die religiösen Führer sagen, der ist würdig. Und er selbst sagt, ich bin nicht würdig. Spätestens als Jesus in seine Nähe kommt, wird ihm das klar. Es kann sein, dass dass Jesus sich auf den Weg gemacht hat, als er sagte, ich will deinen Knecht heilen. Dass er sich mit diesen Ältesten auf den Weg gemacht hat und der Zenturion sieht ihn dann kommen und er sagt, komm nicht weiter unter mein Dach. Ich bin nicht würdig. Er hat Jesus erkannt. Es ist mehr als das Wissen, wenn er sagt, ich bin nicht würdig. Es ist mehr als das Wissen, dass er als Nichtjude nicht die volle Gemeinschaft mit den Juden haben kann, mit dem Gottesvolk. Ich bin sicher, dass die Erkenntnis seiner Unwürdigkeit damit zusammenhängt, ja, davon kommt, dass er Jesus erkannt hat. Er drückt aus, dass er weiß, wer Jesus ist. Ähnlich wie Petrus, als dieser die Göttlichkeit Jesu erkennt und ausruft, bleib fern von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht würdig, dass du in meine Nähe kommst. Wir können zwar davon ausgehen, dass der Zenturion auch wusste, dass Jesus als Jude nicht in ein heidnisches Haus gehen konnte. Das durfte er eigentlich nicht. Bei einem Kommentator habe ich gelesen, dass er Jesus deshalb nicht in sein Haus kommen lassen wollte, um ihm die Unannehmlichkeit zu ersparen, dass er das gegen das Gesetz handeln müsste. Das mag auch eine Rolle gespielt haben, aber ich denke, das geht weit darüber hinaus. Der Zenturion sagt nämlich zu Jesus, sprich du nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Das war die Gewissheit seines Glaubens, die er von der Erkenntnis Jesu hatte. Wenn er dann seine eigene Befehlsgewalt als Vergleich nimmt und sagt, ich habe auch Leute unter mir, die ich nur durch mein Wort bewegen kann, obwohl ich selbst auch unter Befehl von Höheren stehe. Damit sagt er eigentlich, wie viel mehr kannst du, der du selbst Gott bist, durch dein Befehlswort einen todkranken Menschen gesund machen. Der mächtige Zenturion, der in den Augen der jüdischen Führer würdig ist, erkennt Jesus und weiß, hier kommt der, dem ich nicht würdig bin, die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Komm nicht näher her, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und trotzdem wagt er es, den Sohn Gottes um die Heilung seines Knechtes zu bitten. Das alles ist Ausdruck des Glaubens, des wahren Glaubens. Der wahre Glaube besteht aus diesen Elementen, die wir beim Zenturion sehen. Er erkennt Jesus, er kennt seine Göttlichkeit, er beugt sich ehrfürchtig vor ihm. Er erkennt seine eigene Sünde und damit sich selbst als unwürdig in die Nähe Gottes zu kommen, des Sohnes Gottes zu kommen. Und er ist trotzdem so kühn, ihn zu bitten, zu ihm zu beten, weil er versteht, dass in Jesus die Gnade Gottes gekommen ist. Das ist der wahre Glaube, den Gott bei uns sehen will. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer sich Gott nähern will, muss glauben, dass er der ist, der er sagt, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist der Glaube des Zenturion, das ist der wahre Glaube, den Gott bei uns sehen will. Jesus würdigt den Glauben dieses Zenturion. Die jüdischen Ältesten hielten ihn für würdig, dass Jesus ihm hilft. Der Zenturion hält sich selbst für nicht würdig, dass der Sohn Gottes in seine Nähe kommt. Jesus erklärt ihn für würdig, in seinem Königreich mit ihm zu essen, zu feiern. Und dies tut er aufgrund seines Glaubens. Ja, Jesus staunt sogar über den Glauben dieses Zenturion. Das ist erstaunlich, oder nicht? Jesus staunt über den Glauben dieses Mannes. Er sagt, einen solchen Glauben habe ich bei den Israeliten nicht gesehen, die Söhne des Königreichs eigentlich wären. Bei denen, die eigentlich viel eher glauben sollen. Denn sie haben als die ursprünglichen Söhne des Königreichs viel mehr Offenbarung Gottes bekommen. Gott hat ihnen unzählige Verheißungen, Versprechungen, Typen, Vorschattungen gegeben, die sie für den Christus vorbereiten sollen. Aber jetzt, wo er gekommen ist, erkennen sie ihn nicht und weisen ihn sogar ab. Aber der Heide erkennt ihn und unterwirft sich ihm im Glauben. Er weiß von den gleichen Ankündigungen im Alten Testament. Davon wusste der Zenturion zumindest etwas, von diesen Ankündigungen, durch die er Jesus als den Christus, den Gottessohn, erkennen kann. Der Unterschied zwischen ihm und den Juden ist der Glaube. Der Glaube, der den Christus erkennt, sich ihm unterwirft und ihn anruft, das ist der Schlüssel zum Eingang in das Königreich Gottes. Und so sagt der Apostel Petrus später zu den jüdischen Führern, die aus Unglauben die Apostel verfolgt haben und auch ihr Predigen verhindern wollten. Zu ihnen sagt Petrus, so soll euch allen und dem ganzen Volk Israel kund sein. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Also einer, den sie geheilt haben. Das ist der Stein, der Christus, der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Es ist dasselbe, das Jesus zu dem Zenturion und zu den Umstehenden sagt. Vielleicht war das jetzt in der Nähe des Hauses des Zenturion, zu dem er sich auf den Weg gemacht hatte. Jesus sagt, in Israel habe ich einen solchen Glauben nicht gefunden. Aber es sind diejenigen, die so glauben, die von Osten und Westen kommen, die nicht aus den Israeliten stammen, die mit Abraham, Isaak und Jakob im Königreich der Himmel feiern werden. Wer den Glauben nicht hat, der wird da nicht dabei sein, sondern wird in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, sagt Jesus. Es ist die Finsternis der Hölle, der Gottferne, die niemals mehr aufhören wird. Das Schlimme ist, dass Jesus das von denjenigen sagt, dass sie einmal dort landen werden, die ursprünglich die Söhne des Königreichs genannt wurden. Sie, die die Verheißungen kannten, die an Abraham, Isaak und Jakob gegangen waren. Wenn wir die Propheten lesen im Alten Testament, dann sehen wir oft, dass die Israeliten dachten, dass sie automatisch zum Königreich gehören. Sie werden automatisch daran teilhaben, sind bei Gott angenommen, nur wegen ihrer Zugehörigkeit zu diesem Volk. Weil Gott ihnen sein Wort und die Gottesdienste und die Priesterschaft und den Tempel gegeben hat. Jesus sagt, wie schon die Propheten, dass das nicht wahr ist. Er werde nicht automatisch dabei sein. Es ist allein der Glaube an den von Gott gesandten Christus, der uns in sein Königreich bringt. Egal, ob wir gebürtige Juden, Israeliten oder heidnische Israeliten sind. Alle anderen, die nicht glauben, seien sie Israeliten oder Nicht-Israeliten, Nicht-Juden, die kommen da nicht hinein. Sie sind nicht würdig, sondern sie werden in die äußerste Finsternis der Hölle geworfen. Am Ende kommt es nur auf eine Sache an. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Was Jesus am Schluss dann zu dem Zenturion sagt, das gilt für jeden, der sein Wort hört. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du glaubst. Es heißt mehr, als dass sein Knecht geheilt wird, weil er das geglaubt hat. Das auch. Aber ich glaube, das betrifft seinen ganzen Glauben, sein ganzes Glaubensbekenntnis. Dir geschehe nach dem, wie du glaubst. Das ganze Glaubensbekenntnis des Zenturion und dein Glaubensbekenntnis. Dir geschehe, wie du glaubst oder nicht glaubst. Wenn du das Richtige glaubst, wenn du glaubst, was Gott über sich, über seinen Christus, über dich und deine Sündhaftigkeit, über sein Heil, über den Zugang zu seinem Königreich gesagt hat, wenn du das glaubst und auch mit deinem Leben zeigst, dass du das glaubst, dann wirst du das erhalten, was du glaubst. Wenn du es nicht glaubst oder etwas anderes glaubst und deshalb etwas anderes lebst, wirst du nicht bekommen, was Gott denen versprochen hat, die in Jesus sind und bleiben. Es spielt keine Rolle, ob du einem bestimmten Volk angehörst, ob du vielleicht in einem christlichen Land oder einem christlichen Volk, christlichen Familie aufgewachsen bist, ob du dich oft in Gottesdiensten aufgehalten hast und daran in einer Weise auch teilgenommen hast, wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Christus ist, der deine Unwürdigkeit wegnimmt und dich von deiner Sünde rettet, wenn du das nicht glaubst, dann hast du keinen Zugang zum Königreich der Himmel. Wenn du aber glaubst, dass Jesus der Erlöser all derer ist, die an ihn glauben, die sich zur Vergebung ihrer Sünde auf ihn verlassen und ihm ihr Leben anvertrauen, dann wirst du mit Abraham, dem Vater aller Glaubenden, und mit Isaak und Jakob und allen Gläubigen am Tisch des Königreichs sitzen und ein unendlich großes und herrliches Fest feiern. Und du wirst den König in seiner Herrlichkeit schauen. Ganz zum Schluss, als Resultat des Glaubens des Zenturion, wurde auch sein Knecht gesund. Seine Krankheit hat zur Verherrlichung Gottes, zur Offenbarung des Evangeliums von Jesus Christus gedient. Jetzt wurde sie nicht mehr gebraucht, diese Krankheit. Und darum nahm Gott sie weg. Und damit kommen wir noch einmal zu dieser ungemütlichen Frage vom Anfang zurück. Möchtest du lieber, dass du sofort von deiner Krankheit oder von deiner Schwachheit geheilt wirst? Oder dass Gott durch sie verherrlicht wird? ich würde mit Furcht und Zittern sagen, ich möchte das Zweite. Ich möchte, dass Gott sich verherrlicht durch das, was er an mir tut. Sei es Krankheit, Schwachheit oder Gesundheit. Und ich möchte auch, dass er mir die Kraft und die Freude dazu gibt, das zu tragen, was er mir auferlegt. Und dadurch, durch eine solche Haltung des Glaubens, wird er verherrlicht werden. Amen.